Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
So hat der Vater die Kinder erzogen und bald kam die Überlegung auf, nach Paris zu ziehen. Er hat seine Ämter verkauft. Er hat seine Güter verkauft in Clermont-Ferrand, wo sie lebten, und sie sind nach Paris gezogen. Dort erhoffte er, einen weiteren Kreis für die Kinder auch zu finden und auch für sich selbst einen Ort, wo er seinen wissenschaftlichen Neigungen nachgehen könnte. Das hat er auch bald gefunden, eine Akademie, die Akademie Mersenne. Das war die damals berühmteste wissenschaftliche Akademie, die alle großen Wissenschaftler in Paris, in Frankreich und in Europa als Netzwerk vereinte. Es gab eine große Überraschung, das ist der nächste Punkt, den Sie da finden. Es gab ja keine naturwissenschaftliche und mathematische Bildung, hatte ich Ihnen gerade gesagt, nicht? Blaise war einmal so geschickt, dass er den Vater neugierig fragte, was macht denn eigentlich die Mathematik, die ich nicht lernen darf? Und dann sagte der Vater, das ist so etwas, du musst dir vorstellen, das sind irgendwie ideale Körper und Zahlen und die werden in ganz strenge Relationen, in logische Verhältnisse zueinander gebracht, aber kümmere dich nicht darum. Diese wenigen Gedanken, die der Vater da äußerte, lösten eine Explosion in dem kleinen Jungen, 11, 12 Jahre aus. Und Folgendes ist passiert, als Etienne einmal früher von einer Besorgung in Paris zurück nach Hause kam und in das Haus einkehrte und dann in das erste Stockwerk kam, wo Pascals Zimmer war, fand er den Jungen dort auf dem Boden sitzen, mit irgendwas ganz konzentriert beschäftigt. Er hat den Vater gar nicht gehört und der Vater blieb an der Türschwelle stehen und schaute sich da an, was passiert denn da eigentlich? Und der malte da auf dem Boden irgendwelche Figuren und stellte die Beziehungen her. Und je länger der Vater schaute, umso klarer wurde ihm, was da passiert. Das war gerade der 32. Satz der euklidischen Geometrie. Und dann hat er Pascal unterbrochen und ist reingegangen. Der Junge war erschreckt. Er hatte ja Verbotenes getan. Er sollte sich ja nicht mit Mathematik beschäftigen. Und der Vater fragte, was machst du denn da? Und in der Kindersprache, da er ja keine mathematische Terminologie kannte, erklärte er diesen Satz und die vorausgegangenen 32 Sätze in einem Zug. Der Vater war schockiert, verließ den Raum und ging zu seinem besten Freund, Monsieur Le Pailleur, einem hervorragenden Mathematiker. Und Le Pailleur berichtet, dass Etienne vor ihm stand und Tränen vergossen hat. Und er zunächst erschrocken war und sagte, was ist denn passiert, irgendwas Schlimmes? Und dann sagte Etienne, nein, nein, und erzählte, was war. Und dann sagte Le Pailleur, das glaube ich erstmal nicht, ich komme mal mit. Und dann sind die beiden dort aufgetaucht und Pascal saß immer noch brav auf dem Boden. Und Le Pailleur ließ sich dasselbe nochmal erklären und sagte dann, jetzt hör mal, Etienne, hol die weggeschlossenen Mathematikbücher heraus und gib sie dem Jungen. Das kannst du nicht mehr verantworten, dass du sie ihm vorenthältst. Und dann hat der Vater die in einer Truhe weggeschlossenen Bücher herausgenommen und hat ihm Euklids Geometrie und ein anderes Buch gereicht und sagte zu ihm, schau, das ist, was ich dir bisher vorenthalten habe. Studiere es selbst, eigenständig, befrage keinen Erwachsenen und tu es nur in deiner Mußestunde. Und dann wirst du sehen, wie weit du kommst. Und das hat Pascal getan. 2 Jahre später wurde er eingeladen, da war er 14, in die Akademie Mersenne, wo die größten Gelehrten da waren. Und er durfte dort, Sie müssen sich das so vorstellen, da gab es einen großen Tisch, drumherum die gelehrten Leute. Und Pascal saß 2 Bänke entfernt und schaute, was die da vorne trieben. Und ab und zu drehte sich irgendeiner herum, wenn die nicht weiterkamen, und sagte, und was meinst du denn dazu? Und dann gab Pascal einen Kommentar ab, der ihnen allen weiterhalf. Und die Konsequenz war, dass sie sagten, der darf nicht mehr da hinten sitzen, der muss jetzt an den Tisch. Und dann ist er an den Tisch gekommen und dann hat sich dieses junge Menschenkind als ja, mindestens ebenbürtig zu diesen großen Gelehrten erwiesen und mit 16 Jahren dann einen Aufsatz über Zykloide, also eine sehr spezielle Figur in der Mathematik geschrieben, die die aktuelle Forschung bis zur Antike betrachtete und sie revolutionär weiterbrachte. Und dieses Werk hat ihn in ganz Europa berühmt gemacht. Das ist so, wie man sagen könnte, dass die mathematische Karriere von ihm begonnen hat. Wir sind schon nah an diesem dramatischen Jahr 1638. Ja, was ist passiert? Ich sagte Ihnen, dass Etienne seine Güter und seine Ämter verkauft hat und er hat das ganze Geld in Staatsanleihen, in königliche Rentenpapiere investiert. Das schien sicher, war es aber nicht. Das Geld wurde von Richelieu für den 30-jährigen Krieg genutzt und diese Nutzung führte dazu, dass es einen Wertverlust des Vermögens von Etienne Pascal von über 90% ergab. Das heißt, die Lebenspläne, die er hatte, waren ade. Die Vorstellung, das, was er dort an Geld investiert hatte, wäre eine dauerhafte Planung bis an das Lebensende und würde auch die Kinder und Kindeskinder, die vielleicht dann da sein werden, unterstützen. Nein, das war nicht der Fall. Und dann ist Etienne mit vielen anderen, die davon betroffen waren, vor dem Kanzler Seguier erschienen und hat protestiert. Und die Geheimpolizei von Richelieu hat Etienne als einen der Rädelsführer ausgemacht. Und man hat einen Haftbefehl erlassen und er sollte in die Bastille geworfen werden. Und wer weiß, was noch hätte folgen können. Und dann hat er sich zu Hause in einem Schrank versteckt, als die Geheimpolizei erschien und er wurde nicht gefunden. Und dann ist er in die Auvergne geflohen und hat die Kinder in Paris einer Nachbarin anvertraut und hat sich Jahre versteckt. Und in dieser Zeit, wo Etienne auf der Flucht war, haben die Kinder im Grunde genommen sich weiterentwickelt und Jacqueline, eine kleine Episode zur jüngeren Schwester, die ja so gut im Theaterschreiben und im Gedichteschreiben war, und da sehen Sie, dass dieses Talent nun von großem Nutzen wurde, hat erfahren, dass die Königin Anna von Österreich, die Königin Frankreichs, schwanger war, mit Ludwig XIV. Schwanger war und hat daraufhin ein Gedicht verfasst, das in Paris publiziert wurde, das dann Tagesgespräch wurde und man lud sie ein in den königlichen Palast vor die Königin und den König und da stand dann dieses junge Fräulein. Und dann dankte man ihr für dieses wunderbare Gedicht und dann testete man sie, indem man ihr ein Wort zurief und dann sagte, und das jetzt bitte in Jampen in ein schönes Gedicht gepackt oder irgendein anderes Wort und dann ein anderes Versmaß. Und man hat sie zu spontan Gedichten sozusagen aufgefordert und das hat sie so mit Bravour gemacht, dass alle hellauf begeistert waren von dem redlichen Charakter und dem Talent, das sich da zeigte, dass sie ab diesem Moment jeden Tag beim Hof des Königs vor Ort war und dadurch beste Beziehungen auch zur Nichte von Richelieu aufbaute. Die Nichte verstand die Lebensgeschichte, die sich um Etienne ergeben hatte und versprach Jacqueline, sie werde helfen, Richelieu eventuell zu besänftigen. Es kam zu einer Theateraufführung vor Richelieu, in der Jacqueline die Hauptrolle gespielt hatte. Und Sie hatte gehofft, sie könnte dann zu Richelieu vorkommen und ihm ja die Bitte vortragen, den Vater zu begnadigen. Richelieu hatte Beifall gezollt, es fand imponierend, was dort gezeigt war, machte sich dann aber auf den Weg. Und dann hat Jacqueline alle Etikette vergessen und ist an allem vorbeigerannt und hat sich vor Richelieu hingeworfen und hat gesagt, dass sie um Verzeihung bittet und weinte vor ihm und er hob sie auf und er ging zurück auf seinen Stuhl und setzte sich hin und nahm sie auf den Schoß und fragte, was ist denn los? Und sie erzählte es und er ließ sie erweichen und sagte, der Vater wird rehabilitiert, er kann aus seinem Versteck zurück nach Paris kommen. Und das Mädchen war klug genug, dass sie sagte, Herr, mein Herr, ich habe nur noch eine letzte Bitte dann. Dürfte mein Vater Ihnen persönlich den Dank aussprechen? Richelieu verstand und sagte, ja, und bringe deinen berühmten Bruder mit. Also, er wollte dann sozusagen die gesamte Familie dann vor sich haben. Es passiert und dann hat Richelieu nicht den Geldverlust kompensiert, sondern gesagt, Sie sind rehabilitiert, Monsieur Pascal, und ich gebe Ihnen eine neue Stellung in Rouen und dort werden Sie Finanzbeamter, königlicher Finanzbeamter werden. Das ist so ein halbes Geschenk, aber irgendwie auch eine halbe Strafe, denn das war ein Gebiet voller Revolten und Aufständen, also ein sehr unruhiges Gebiet. Dann ist die Familie dorthin gezogen und hat dort erst einmal gelebt. Pascal hat in diesem Zusammenhang die Pascaline konstruiert. Das ist die erste funktionierende Rechenmaschine der Welt. Es gab im Schwäbischen noch eine. Man weiß nicht, ob da eine gebaut worden ist oder ob es die nur auf dem Papier gab. Aber die erste, von der wir wissen, die erste Rechenmaschine der Welt, die sozusagen Urmodell des Computers, ist von Pascal konzipiert worden mit 19 Jahren, um seinem Vater bei den stupiden Rechengeschäften im Steuerwesen zu entlasten. Und ich habe selbst noch die Computersprache Pascal gelernt, nicht? Die zu seinen Ehren als dieser Urahn der Computerwelt zu seinen Ehren also verfasst worden ist. Ja, jetzt schaue ich schon mal auf Sie und auf die Uhr, so, damit ich mich nicht zu sehr verliere. Wir machen einen kleinen Sprung. Ich übergehe mal die Begegnung mit Descartes. Vielleicht haben Sie Lust, nachher noch dazu was zu erfahren. Ich gehe in das Jahr 1651. Der Vater verstirbt und Jacqueline hat sich mittlerweile entschlossen, ins Kloster zu gehen. Port-Royal, eine jansenistische Hochburg. Damals war der Jansenismus eine katholische Reformbewegung, also keine ketzerische kein ketzerischer Bereich sozusagen. Und im Jahr 1651 verliert Pascal damit die beiden wichtigsten Bezugspersonen. Den Vater, den er hoch verehrt hat und mit dem er sich gerne ausgetauscht hat. Und noch wichtiger, die Schwester geht nun ins Kloster. Pascal wehrt sich mit Händen und Füßen, er will ihr sogar die Mitgift verweigern. Jacqueline geht trotzdem. Und Pascal hat das Gefühl, er hat alles verloren, was für ihn sozusagen wichtige Ansprechpartner sind. Und es beginnt das, was man dann die mondänen Jahre nennt. Er ist also im Pariser Salonleben unterwegs und trifft Menschen, die diesen Honnête Homme, diesen universal gebildeten, eleganten Typus von Mensch verkörpern, kommt mit denen in Kontakt, schließt interessante Freundschaften. Und man berichtet, dass er in dieser Zeit mit einer sehr vornehmen Dame immer wieder gesehen wird, dass er sich mit Heiratsplänen trägt und dass er Ämter kaufen möchte. Das ist so Pascal in dieser Phase. Gleichzeitig wird er durch Fragen zum Roulette-Spiel angeregt, sich über wahrscheinlichkeitstheoretische Fragen Gedanken zu machen und entwickelte in einem Briefwechsel mit dem anderen berühmten Mathematiker der Zeit, Pierre Fermat, die Wahrscheinlichkeitstheorie. Also wieder eine Innovation, ein mathematisches Gebiet, das vorher überhaupt nicht existierte. Ja, und das wird sozusagen auf wissenschaftliche Beine gestellt. Er ist aber auch überdrüssig dieser Welt. Er durchschaut sozusagen die Blasiertheit und die geringe Tiefe des Lebens, die er dort kennenlernt, und zieht sich etwas zurück. Im Jahr 1654 besinnt er sich auf christliche Wurzeln, denkt darüber viel nach. Und in diesem Jahr sind zwei besondere Ereignisse sehr bemerkenswert. Am 23., also in der Nacht vom 23. auf den 24. November, erlebt Pascal einen ekstatischen Moment. Moment ist vielleicht nicht gut gesagt, dass es zieht sich dieses Ereignis einer mystischen Gottesbegegnung, wo er sagt, Feuer, Feuer, über etwa anderthalb Stunden hinweg hin. Und wir wüssten von diesem mystischen Erlebnis nichts, weil er es vor allem verborgen hat, niemandem davon erzählt hat, wenn er sich nicht dazu Notizen ganz schnell gemacht hätte, die er in seinen Rock höchstpersönlich eingenäht hatte, anscheinend um dieses Ereignis auch nochmal in dieser Form nah bei sich zu behalten. Und dann, als er verstorben war und man ihn aufbahren wollte und den Leichnam vorbereitete, hat ein Diener im Rock zufällig gespürt, dass da was ist. Und dann hat man das Blatt entdeckt, das Memorial entdeckt, dieses Erinnerungsgedenkblatt an diese Nacht. Und dadurch wissen wir überhaupt, dass es diese Zäsur im Leben von Pascal gegeben hat. Diesen Einschlag sozusagen, dieses meteoritische Ereignis einer ihn ganz stark bewegenden Gottesbegegnung. Und das zweite Ereignis am 8. Dezember desselben Jahres ist ähnlich bestürzend für Pascal gewesen. Morgens hat er noch mit der Schwester im Kloster sich unterhalten. Er hat dann einen Gottesdienst besucht. Und im Gottesdienst hat er das Gefühl, dass der Pfarrer Dinge anspricht, die genau gerade ihn aktuell beschäftigen und bewegen. Soll man heiraten? Soll man Ämter kaufen? Also das waren genau die Themen, in denen er sich befand. Und er ist dann mit Freunden in einer Kutsche gefahren zu einem Fest. Und sie mussten über eine der Pariser Brücken, und diese Holzbrücke hatten sie gerade begonnen zu passieren. Da sind die Pferde scheu und wild geworden und ausgebrochen, und der Kutscher konnte sie nicht mehr in den Griff bekommen. Und dann sind die Pferde in ihrer Erschrockenheit so über die Brücke gerast, dass sie herabgestürzt sind in die Seine, also die vier Pferde. Und die Brücke, die Kutsche taumelte quasi oder hing über dem Abgrund. Die Freunde kamen heraus und zogen den bewusstlos gewordenen Pascal noch gerade in Sicherheit. Das Ereignis hat ihn quasi traumatisiert. Er verstand, dass man eben noch in der Freude einer Feierlichkeit war, und dann, einen Moment später, kann man sich wo ganz anders befinden. Und er sagte, ich muss mein Leben ändern. Und das hat er getan. Er ist dann in die Einsiedelei von Port-Royal gezogen, hat dort mitgelebt, hat Kinder unterrichtet, hat eine Grammatik geschrieben für Kinder, ein Werk für Spracherziehung und so weiter. Und hat dann dort mitgelebt, hat angefangen, seine Freunde zu begeistern und hat angefangen, die Pensée zu schreiben, die Idee einer Verteidigung des Christentums gegenüber den Leuten, mit denen er vorher unterwegs gewesen ist, den Atheisten, den Skeptikern, den Spielern und so weiter, mit denen er zu tun hatte. Denen wollte, das sind eigentlich die Adressaten, die er vor Augen hatte, denen wollte er eine vernünftige Verteidigung des Christentums liefern. Warum hat er überhaupt angefangen zu schreiben? Pascal hatte ein eidetisches Gedächtnis, also ein perfektes Gedächtnis. Es gibt doch auch Savants, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ne? Die fliegen mit einem Hubschrauber über Rom Und dann sind sie in der Lage, alles perfekt zu skizzieren, was sie eben gesehen haben. Ja, und ein ähnliches Gedächtnis, man konnte sagen, was man wollte, Pascal konnte es rezitieren, er hatte also ein brillantes Gedächtnis, weil er aber von nahezu Kindesbeinen an sehr, sehr krank war und sich durch die vielen wissenschaftlichen Arbeiten auch sehr erschöpft hatte. Und zu allem Unglück muss ich leider sagen, auch noch sehr gehorsam gegenüber der ärztlichen Versorgung war, so dass man sagen könnte, zu dem einen Unglück, dass er sehr krank war, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Gliederschmerzen und vieles mehr, kam noch das zweite Unglück, dass er sich ärztlich versorgen ließ. Nicht? Also das machte das Problem noch mal größer, denn die ärztliche Kunst bestand im Wesentlichen, die er genossen hat, in ein paar merkwürdigen Diäten, in Aderlass und darin, dass es zu Darmausleitungen kam. Der Aderlass war sozusagen die Königsdisziplin und erzeugte Blutarmut und Ohnmachtssituationen, also gar nichts, was irgendwie hilfreich war. Und insofern war er sehr, sehr erschöpft und verlor sein eidetisches Gedächtnis. Und das zwang ihn, während er normalerweise alles im Kopf bewegte, bis es perfekt für ihn war, und dann schrieb er es einfach auf, sich Notizen zu machen. Zu dem, was ihm, und diese Notizen sind die Pensée geworden, die wir dann haben, nicht? So 1000 Fragmente etwa 1000 Fragmente. Also nur dem Umstand, dass er so erkrankt ist und so erschöpft war, verdanken wir es, ist also unser Glück sozusagen, dass es sein Unglück gab, dass wir diesen Nachlass dann bekommen haben und wenigstens das als Pensée in Händen haben, was wir heute haben. Jetzt überspringe ich manches wegen der vorangeschrittenen Zeit. Ich will dann das Leben nicht zu sehr ausdeuten. Und wir gehen mal so in den Schlussbereich. 1662, 1660, Pascal hat zunehmend die Armenpflege für sich entdeckt und sein Vermögen dafür genutzt. Er hat dann auch Kranke und Arme zu sich in sein Haus genommen und sie selbst gepflegt. Er hat sie in seinem Bett schlafen lassen und schlief selbst auf dem Fußboden. Und dann hat er eine Idee entwickelt, und dann sehen Sie, ja, was für einen Horizont dieses Menschenkind hatte, dass er sagte, ich möchte gerne, dass die armen Menschen aus der Peripherie in Paris auch die Chance haben, auf eine rasche Weise an die entscheidenden Punkte, an die Kirchen, an die Märkte, zu den Ärzten, zu den Ämtern und so weiter zu kommen. Sie haben keine Kutschen wie die Reichen, wie kann man das machen? Und dadurch hatte die erste Omnibuslinie oder Metrolinie sozusagen der Welt gebaut, ja, die Carrosse de Saint-Saul. Und das ist eine Kutschenlinie von 23 Kilometern in Paris gewesen, mit 5 Linien, die unterschiedliche Farben hatten, also auch die Kutscher hatten unterschiedliche Farben, man wusste, in welcher Linie man war. Und diese Kutschen haben im Takt von etwa 7 bis 8 Minuten sich bewegt. Und es gab eine gestaffelte Preisliste, sodass auch die Ärmsten sich es leisten konnten. Und so ist das entstanden. Und gleichzeitig hat er eine Aktiengesellschaft mit 2 Freunden gegründet. Und das Geld, das dort entstand durch diese Aktiengesellschaft, hat er sofort wieder in den Armendienst einfließen lassen. 1662 ist er verstorben am 19. August. In den Augusttagen hat er gespürt, dass sein Leben zu Ende geht, und hat die Beichte abgelegt, mehrfach die Beichte abgelegt, und hat darum gebeten, weil er sich nicht mehr wegbewegen konnte, dass er doch auch die Hauskommunion empfangen dürfte. Die Ärzte haben gesagt, das solle er nicht. Er würde bestimmt bald wieder in die Kirche laufen können. Er soll sich auf sie verlassen. Und dann haben sie ihm irgendeine Suppe verschrieben, und dann wurde es immer schlimmer mit ihm, und dann hat sich die Schwester Gilbert, die sich dann um ihn gekümmert hat, über den ärztlichen Rat hinweggesetzt und hat gespürt, mein Bruder stirbt. Der blieb immer höflich, auch gegenüber den ärztlichen Empfehlungen, und sie sagte dann, als sie ihm empfohlen haben, diese Suppe zu sich zu nehmen, hat er nur den Kopf geschüttelt. Und dann schrieb sie in ihrer Biografie zu Pläs, Aber er glaubte ihnen kein Wort. Und am nächsten Tag war er dann ja auch tot. Und sie hat dann organisiert, dass er die Kommunion noch bekommt. Und dann ist er ja bewusstlos geworden und ist dann verstorben. Und dieses ungewöhnliche Menschenkind, über das ich Ihnen nun nur so ein paar Andeutungen gemacht habe, hat eine Revolution zustande gebracht, auch auf dem Feld des Denkens, indem er ganz zur Herrschaft des kartesianischen Denkens, die ja in einem Dualismus, in einer Zwei-Welten-Theorie steckte, eine weitere Dimension ins Spiel gebracht hat, nämlich das Herz. Und was das bedeutet, das würde ich gerne mit Ihnen weiter anschauen. Sind Sie noch da? Gut konzentriert noch? Ja? Passt es? Gut, dann machen wir das. Schauen wir, ich glaube, ich habe 20 Minuten noch, oder? Okay. Schauen wir mal auf die Nummer 2, das Wort Herz. Wo nimmt das erstmal her? Ich glaube, 3 Quellen sind spannend. Die Medizin, die Sprache des Alltags und die Bibel sind für ihn Quellen. Sie müssen wissen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, zu dem Pascal sich dieses Wort wählt, um seine Gedanken darin zu konzentrieren, William Harvey, der erste Mediziner gewesen ist, der zum ersten Mal anatomisch und physiologisch die Blutzirkulation korrekt beschrieben hat. Pascal geht auf diesen Meilenstein in dem Bronze ausdrücklich ein und lobt Harvey. Und Descartes geht auch auf ihn ein und Descartes hält ihn für falsch. Was aber nicht für Descartes spricht, Harvey hat ja recht. Und Pascal lobt auch das Vorgehen, das empirische Vorgehen von Harvey. Und da ist so ein Bezug, nicht? Denn das Herz ist die Königin der Organe in dem Sinne, dass es zur Versorgung kommt. Das Herz der Taktgeber und sozusagen wie eine Art Dirigent der Organe. Und von daher können Sie dieses Bild, ne, so eine zentrale Mitte, das so aus der Medizin als Bild, als Metapher mitnehmen. Dann in der Sprache, denken Sie doch an sich und Ihren Alltag. Was sagen Sie, wenn Sie einen Brief schreiben am Schluss? Also ich meine, einen freundlichen Brief schreiben. Man kann ja Verschiedenes schreiben. Oder eine nette Mail verfassen. Dann sagen Sie doch herzliche Grüße vielleicht zum Beispiel, ne? Oder? Ja? Also auch so eine Frage ist nur ein Test, ob Sie noch alle da sind, aber so, okay. Also so, und dann sagt man, was hast du denn auf dem Herzen? Oder nimm dir das nicht so zu Herzen? Ja? Oder was liegt dir denn am Herzen? Herzlich gerne. Oder das Geschenk kommt von Herzen und so. Also die Sprache hat auch eine Wachsamkeit für dieses Thema des Herzens. Und natürlich ist die Bibel davon voll, durch das verstockte Herz oder das Herz, das Sie vielleicht, wir sind ja hier auch mit den Augustinern, Pascal hat ja ganz viel Augustin studiert, ne, und das Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, Gott, oh Gott, ja. Also das sind natürlich alles ganz vertraute Welten. So ist es naheliegend für Pascal, das Herz für etwas zu benutzen, was zentral ist für den Menschen, aber durch die wissenschaftliche Rationalität nicht adäquat erobert werden kann. Er möchte eine Philosophie des Herzens entwickeln, vielleicht auch eine Theologie, aber eben auch eine Philosophie des Herzens. Und das, könnte man sagen, ist die Wissenschaft vom Menschen als existenzieller Anthropologie. Es gibt einen tollen Text, den ich jetzt nicht parat habe, in dem Bronze, wo er sagt, ich habe angefangen mit der L'étude de l'homme, mit dem Studium des Menschen. Und dieses Studium des Menschen ist so intensiv und so fruchtbar für mich, dass ich ganz darin aufgehe. Aber ich spüre, ich bin in diesem Studium noch einsamer als in dem Studium der Mathematik oder der Physik. Also muss es ein ganz neues, originäres Studium gewesen sein. Er hatte einen speziellen Zugang gefunden, eben über diese Thematik des Herzens. Und die erste Idee, die ich Ihnen geben möchte, ist dann der letzte Gedanke auf der ersten Seite. Was das Herz meint, ist bei Ihnen, prüfen Sie es auch für sich selbst, sind die lebendigen Bewegungen des Menschen, die auf das Wertvolle ausgerichtet sind, auf das, was Ihnen am Herzen liegt. Was ist es, was Ihnen am Herzen liegt? Das sind die Sachen, die Sie von Herzen schätzen. Das nennen wir mal die Wertschätzungen. Die Sachen, die für Sie Bedeutung und Sinn haben. Also es geht irgendwie um Werte, um Sinn, um Wertschätzungen. Das alles konzentriert sich im Herzen. Wenn Sie umdrehen und mit mir auf die Folgeseite gehen, dann fragen wir uns zuerst, auf welche Weise blickt denn das Herz auf den Menschen? Oder wie blicken wir, wenn wir mit dem Herz schauen, auf den Menschen? Und nun sagt Pascal, ich bin kein Verächter des Denkens. Das kann man ja an mir sehen. Ich mache Mathematik, ich mache Physik, ich betreibe alle diese Dinge und er ist innovativ und ein Pionier in vielen Bereichen. Aber er ist gegen den Rationalismus. Er ist für Rationalität, aber gegen Rationalismus. Und er liebt eine grenzbeschränkte Rationalität. Also eine Rationalität, ignorance savante qui se connaît, nennt er das. Also eine um sich selbst wissende Unwissenheit, die sich selber kennt. Also eine Docta Ignorantia sozusagen, ein Wissen, das weiß, wo seine Grenzen sind und sich nicht in Hybris überhebt und denkt, ach, dafür bin ich jetzt auch noch zuständig. Und das will er untersuchen und dann sagt er, die wissenschaftliche Vernunft schaut erstmal grundsätzlich nüchtern, analytisch, beobachtend von außen auf die Dinge, auf die, sagen wir mal, Dinge der Physik. Und so kann man auch auf den Menschen schauen. Ne? So, ein Mediziner kann so auf sie schauen. Was sind die physiologischen Parameter? Ne? Wie sehen sie anatomisch aus? Kann man alles wunderbar machen. Und ist wertvoll, ist wunderbar. Das ist so der Blick von außen, dritte Personenperspektive, wenn Sie so wollen. Dann gibt es aber doch in uns eine ganz andere Welt. Sie erleben Dinge. Und Erlebnisperspektive ist erste Personenperspektive. Wenn Sie etwas erleben, dann hat es möglicherweise ganz hohe Bedeutung für Sie. Sie wissen von der Liebe um die Liebe. Sie wissen von der Freundschaft um die Freundschaft. Sie wissen vom Schmerz um den Schmerz. Das ist existenzielles Wissen in der Erlebnisperspektive. Darüber kann die Wissenschaft nichts sagen, sagt Pascal. Das ist eine heilige eigene Domäne. Wenn da der dritte Personenblick drauf guckt, zerstört er sofort den Blick, der in der ersten Personenwelt geschenkt ist. Und deswegen ist Pascal ein Wissenspluralist und er sagt, es gibt verschiedene Türen zur Wirklichkeit und verschiedene mindestens Modi der Vernunft, vielleicht aber auch Vernunftformen, ohne näher darauf einzugehen. Und dann sagt er, für ideale Gegenstände wie Zahlen oder logische Strukturen gibt es den Esprit de Geometrie als mathematische Rationalität. Für empirische Gegenstände wie zum Beispiel Gravitation oder Bewegung der Planeten oder Hydraulik, wie man Pumpen betreibt, gibt es ein Esprit de Geometrie, der ist mit den Experimenten und den Beobachtungen und den Konstellationen von Experimenten beschäftigt. Da macht man nicht erstmal Logik oder so etwas. Das ist eine eigene Welt der Vernunft, der Rationalität. Und dann gibt es auch die Wahrscheinlichkeitstheorie, die er mit Fermat entdeckt. Auch nochmal eine eigene Welt von Rationalität. Und dann gibt es diese Welt der Werte und des Erlebens. Und da gilt eine andere Rationalität, da kannst du die anderen gar nicht gebrauchen. Man muss ein Wissenspluralist sein, das ist, was dort steht. Und den vierten Punkt, den kann ich ja jetzt auch schon kurz machen. Sie haben ja gehört, worum es geht. Worauf bezieht sich das Herz? Der Esprit de Finesse, der Feinsinn, der Spürsinn des Herzens, die intuitive Selbstgewissheit, das, was Sie kennen, wenn Sie von sich selbst, um sich selbst wissen. Sie haben ein Gespür für sich. Es ist schwer, oft diese Dinge auszudrücken. Und Philosophen versuchen auch, die gefühlte Bedeutung mit Mühe in eine einigermaßen wissenschaftliche Sprache klärend weiterzuentwickeln. Nicht? Aber Sie haben erstmal dieses, Sie kommen in einen Raum rein, Sie sehen in ein Gesicht, Sie spüren, wie es dem anderen geht, Sie spüren eine Atmosphäre, Sie haben für sich selbst ein ungutes, gutes Gefühl und so weiter. Alle diese wunderbaren Dinge, die in unserer Nähe des intuitiven Wissens sind, zu größerer Klarheit zu bringen, wäre die Aufgabe. Aber das ist eine eigene Domäne von Wissen, durch nichts zu ersetzen. Und worum geht's da? Um Werte, um Sinn, um Erleben. Und dann holt er so die Klassiker mit hinein. Das Herz ist doch das, wo wir sagen, das liebt und hasst. Also was macht das Herz? Es sagt Ja und Nein. Das mag ich, das mag ich nicht. Das finde ich schön, das finde ich nicht schön. Das will ich nicht. Es bildet ein, jetzt drücken wir es ein bisschen wissenschaftlicher aus, das Herz bildet ein System von Präferenzen aus. Oder Bruder Jeremias, wenn Sie an Augustinus denken, ein Ordo Amoris, eine Ordnung der Liebe. Und die Liebesordnung ist ein System der Werte, die mir was bedeuten. Ja, darauf beziehe ich mich dann. So Sachen hat er vor Augen. Und das Herz glaubt. Wenn Sie zum Beispiel hören, dass jemand anderes zu Ihnen sagt, ich bin dein Freund oder du bist meine Freundin oder ich liebe dich oder so, das sage ich ab und zu meiner Frau, dann lächelt sie nur. Aber okay, das sind jetzt andere Themen. Dann kann man das nicht wissenschaftlich beweisen. Dann hat das damit etwas zu tun, dass ich mich auf eine Beziehung einlasse, in der ich Vertrauen üben muss und in Begegnungen etwas erfahre und dabei Einsichten gewinne. Das erinnert mich an den Gebrauch des hebräischen Wortes für Erkenntnis, welches Yada heißt. Und Yada, wenn Sie zum Beispiel lesen, und Adam erkannte sein Weib, dann bedeutet dieses Wort Beischlaf, mit jemandem sexuell verkehren und jemanden verstehen. Also wenn wir uns auf den Weg machen, in eine höchst vertraute, intime Beziehung zu etwas zu kommen, können wir es kennenlernen. Das ist aber kein Kennenlernen, dass ein wissenschaftliches Kennenlernen ist. Das ist eine ganz andere Welt. Und solche Dinge möchte er versuchen deutlich zu machen. Ich möchte mal mit dem Wort enden, das ich in dem vorletzten Punkt dort gegeben habe. Romano Guardini, der viel über Pascal nachgedacht und auch ein großes Buch über ihn geschrieben hat, hat das wertschätzenden Geist genannt. Also, was tut das Herz? Es ist ein wertschätzender Geist. Das könnte man gerne sagen. Das finde ich eine gute Formulierung. Ist vielleicht auch ein fühlender Geist, ein liebender Geist, ein wollender Geist. Also, diese Art von Vernunft. Und damit gehen wir mal zum letzten Punkt über. Und ich bin gerade einen Moment stolz auf mich, dass wenn ich die Dreiviertelstunde von Holgers Einleitung abrechne, sozusagen, ja, dann habe ich tatsächlich noch 7 Minuten, wo ich glaube, dass es so ist. Ja. Pascal hat eine Idee davon, wie der Mensch als existenzielles Wesen, als ein Herzwesen, würden wir vielleicht sagen können, also wie so eine Art philosophische Kardiologie, eine Herzwissenschaft, eine Hermeneutik des Herzens aussehen könnte. Und das entfaltet er auf eine Weise, die Pensée nach meinem Verständnis auch gut strukturieren kann. Weil das sind ja 1000 Blätter oder Fragmente und die ganze Forschungswelt rätselt darüber. Wie soll man die denn ordnen? Also gibt es da eine Ordnung, die man schon vorfindet, oder gibt es eine Ordnung, die die ersten Editoren der Pensée gewusst haben und so weiter. Also man streitet sich darüber. Ich glaube, das, was ich Ihnen hier geschrieben habe, ist eine wunderbare Idee, es zu ordnen. Und es passt zu Pascals Vortrag, den er im Port Royal gehalten hat, wie er die Apologie des Christentums gestalten möchte. Ich möchte Ihnen das vorstellen und beginne mit dem berühmten Satz dort: Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, on le sait en mille choses. Das Herz hat seine Gründe, und zwar seine Vernunftgründe, die die Vernunft, die Raison, nicht kennt. Man kennt das oder erfährt das an 1000 Dingen. Und was meint er nun? Was sind die Vernunftgründe des Herzens? Wie ist die Herzwissenschaft, also die existenzielle Anthropologie, wie ist die Landkarte des Menschseins aufzublättern? Wie ist die DNA, so, wenn ich das Bild nutzen darf, des Menschseins, des existenziellen Menschseins aufzublättern? Und dann schauen Sie mal, er macht das wie ein nüchterner Arzt. Und ein nüchterner Arzt guckt erstmal die Symptome an und macht dann eine Diagnose. Er beobachtet die Lage des Menschen und er beobachtet ihre Aktivitäten, müsste es heißen. Welche Quellen hat er? Er beobachtet die Menschen im königlichen Hof. Er beobachtet die Armen, mit denen er zu tun hat. Er beobachtet die Spieler. Er beobachtet die Onet-Om. Er beobachtet sich selbst. Wenn man das Herz kennenlernen möchte, muss man dem Herzen ins Herz schauen. Und da muss man auch hier gucken. Und er ist ziemlich selbstkritisch, auch in der Eigenbetrachtung. Das hat er bei Montaigne gut gelernt, wie man sowas macht. Also da schaut er hin, er schaut auf die Dinge, die er im Alltag erfährt, und er schaut auf die Meistergeschichten, die er kennt, die Biografien von Montaigne, die Biografie von Augustinus, das, was er in der Bibel ausgebreitet sieht. Und das studiert er, und dann sagt er, wenn du alle Bewegungen, die die Menschen so treiben, wie wenn sie heute durch Erfurt spazieren und gucken, dann gehen die Menschen einkaufen, dann stehen sie beieinander, dann lachen sie, dann diskutieren sie miteinander, dann schimpfen sie miteinander, dann trinken sie Kaffee miteinander. Und wenn man all diese wunderbaren Dinge, die sie selbst betreiben und die sie bei anderen sehen können, dieses Labyrinth von vielen, 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 vielen Bewegungen, wenn sie das so wie der gute Wissenschaftler, der Pascal ist, beobachten und sich fragen, okay, ist das jetzt nur so eine Mixtur von irrsinnig vielen Bewegungen, oder gibt es da ein Muster? Ein Metamuster vielleicht, das alles auf eine Quintessenz bringt. Und dann sagt er, ja, ich glaube, das Muster ist gut erkennbar. Die ganzen Bewegungen lassen sich darauf zurückführen, dass dem Menschen zwei Sachen zuletzt am Herzen liegen, nämlich die Menschen wollen einerseits Kontakt mit der Wirklichkeit, die wollen wissen, wie es wirklich ist, die wollen nicht belogen werden, die wollen nicht betrogen werden, und das ist eben sozusagen die Suche nach der Wahrheit, und das andere ist, sie wollen gerne glücklich sein, und wenn sie das Wort Glück vermeiden, nehmen sie halt gerne die kleine Schwester des Glücks, zufrieden. So, ja, die wollen zufrieden sein. So. Also im Frieden mit sich selbst leben, im Einklang mit sich selbst leben. Was sind die Menschen zutiefst? Wahrheitssucher und Glücksjäger. Das ist die Grammatik unter allen Einzelbewegungen, wenn du die tiefste Schicht ergraben hast. Und wenn die so ticken, dass sie danach suchen, haben die Erfolg? Nein, sagt Pascal. Die suchen und dann finden die was und dann haben sie das Gefühl, ach, das ist nicht schlecht, Und dann sind sie ein paar Tage damit beschäftigt und sagen, naja, dann gucken wir mal weiter und so. Und dann sind sie immer in Bewegung. Wie ist die Lage des Menschen? Sie sind unruhig. Sie suchen immer weiter. Sie sind in Bewegung. Oder es geht ihnen, wie Goethe das beschrieben hat, nicht, dass, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Ne? Man hat gerade das Gefühl, dass man jetzt, man ist in den Bergen und hat diesen Sonnenaufgang und sagt, so könnte es eigentlich immer sein. Oder man ist in der Gemeinschaft mit diesen Menschen und denkt, wunderbar, kann doch so bleiben. Ja, und dann geht's vorbei. Ne? Und wir können es nicht halten. Oder wir können uns nicht da halten, wo es ist. Wie auch immer. Also, es klappt nicht so richtig. Kein Mensch hat eine definitive letzte Antwort auf das, was wahr ist, und kein Mensch hat eine definitive letzte befriedigende Ruhe des Glücks. Alle haben wir Durst und Hunger in uns. Pascals Sicht. Und so schwanken wir zwischen Größe und Elend. Manchmal sind wir gut gelaunt, wenn wir so in der Nähe von diesen Dingen zu sein scheinen. Und dann sind wir wieder anders drauf. Und so hin und her geht das. Und weil wir das so schlecht ertragen können, erfinden sich die Menschen Surrogate, Ersatzformen, Simulationen von Glück, die sie handhabbarer haben. Besitz, Macht, mit Wissen prahlen oder sowas ähnliches, Leute beeindrucken und alles Mögliche, wo wir denken, ach, damit kann ich es doch eigentlich beherrschen. Und dann spüren wir, dass da so eine Salzwasserlogik drin ist oder so eine Art Drogenlogik drin ist. Wir haben immer weiter Durst und es funktioniert nicht. Und diese Welt von Zerstreuungen, in die wir uns da hineinbegeben, Divertissements, sind nur dazu geeignet, uns blind zu halten. Wir spielen eine Art Vogelstrauß-Politik. Und dann fragt sich Pascal, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Wie kann man das verstehen, dass die Menschen so komisch sind? Jetzt sind wir bei der Pathogenese. Also warum ist das so? Woher kommt das? Und er sagt, finde einen Grund, der alle widersprüchlichen Aktivitäten, und er nennt das den Menschen Sujet de Contradiction, also ein Wesen des Widerspruchs. Das menschliche Herz versammelt alle Widersprüche, die du denken kannst, in einem einzigen Herz. Das ist einfach unfassbar, dass so viel Widerspruch in einem einzigen Herz sein kann. Also himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ne? Mal optimistisch, mal pessimistisch, mal dem Glück nah, dann wieder dem Unglück verschrieben, dem Leben freudig zugewandt, dann wieder todtraurig. Und Sie kennen alle diese Dinge, über die wir jetzt reden könnten. Und sagen, wie kann man diese widersprüchlichen Aktivitäten erklären? Wieder der Wissenschaftler bei Pascal da. Gibt es da irgendwie einen Grund, aus dem man das herleiten könnte, einen hermeneutischen Grund, aus dem man das heraus verstehen könnte? Und dann sagt er, nun, jedenfalls verhalten sich die Menschen so wie entthronte Könige, also wie verarmter Adel, wie Menschen, die einst im Glück gewohnt hatten und mit dem Glück vertraut waren. Und dann sind sie daraus vertrieben worden und schleppen jetzt so ein Trauma mit sich herum, eine leere Spur, eine alte Wunde, eine intime Narbe. Und sie versuchen, diese Wunde permanent zu füllen und zu erfüllen und kommen dabei auf verrückte Ideen. Das ist oft mit materiellen Dingen und so. Also ein endliches Wesen, das einen unendlichen Hunger nach unendlicher Wahrheit und unendlichem Glück in sich hat, ist schon ein ziemlich verrücktes Wesen. Und dieses verrückte Wesen nennt er einen Roi de Posidé, einen entthronten König. Sie könnten auch sagen, das ist das Motiv des Paradise Lost, des verlorenen Paradieses, ne, was er damit beschreibt. Ja, wenn das so ist, wenn das so einigermaßen stimmt, was er da gefunden hat, sagt er, worum geht's denn den Menschen insgeheim? Worauf zielen die denn eigentlich mit dieser Glückssuche und Wahrheitssehnsucht? Was ist die Raison des Raisons? Was ist der tiefste Grund aller Gründe, mit denen die Menschen unterwegs sind? Und dann sagt er, ja, das Herz ist nicht nur die Quelle all unserer Bewegung, das Herz hat eine Geschichte, der entthronte König, und trägt in sich ein Andenken an diese, ein Echo, ein Nachhall an diese verloren gegangene Zauberwelt, die wir nur noch als Spur der Vermissung in uns tragen. Und eigentlich ist das ein Inkognito Gottes. Viktor Frankl hat, also der Begründer der Sinntherapie, der Logotherapie, nicht Logopädie, nicht verwechseln, hat das mal genannt, das ist der unbewusste Gott im Menschen. Die implizite Theologie, die Menschen mit sich herumschleppen, der präreflexive Gott, der in uns wohnt. Also, dass wir einen göttlichen Hunger nach Wahrheit haben und eine göttliche Sehnsucht nach Glück in uns fühlen, das ist eigentlich ein Hinweis, der anzeigt, dass wir nach diesem Deus absconditus, nach diesem verborgenen, in uns selber, in unserem Herzen verborgenen Gott Ausschau halten und ihn durch alle möglichen Surrogate überblenden. Wie kommen wir aus dieser Geschichte raus? Und dann zeigt ein guter Arzt einen Therapieweg und er meint, es gibt eine Antwort, die ganze Lage, darauf kommt es Ihnen an, die ganze Lage des Menschen berücksichtigt. Reduktive Antworten gibt es ganz viele in der Philosophie und in der Religion. Aber Pascal ist ein Denker des Widerspruchs. Und er sagt einmal dieser Satz, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig zustande bekomme, dieser Satz ist Gold wert. Also man sollte ihn mitnehmen und aufessen und tief meditieren. Er sagt, die Menschen irren umso gefährlicher, als sie nicht einer falschen Wahrheit folgen, sondern sie folgen einer Wahrheit, aber leider nicht auch der gegenteiligen Wahrheit. Das ist ein guter Satz. Wir haben keine Wahrheit, die wir mit einem Satz ausdrücken können. Die Skeptiker haben recht, aber die Dogmatiker haben auch recht. Und wie können beide integriert werden? Was wäre der Standpunkt, von dem aus alle widersprüchlichen Bewegungen der Menschen und widersprüchlichen Deutungen der Bewegungen der Menschen integriert werden könnten? Dieser Fluchtpunkt, was für ein Fluchtpunkt ist das? Und da sagt Pascal, das Christentum hat mich überzeugt, denn das Christentum sieht die Lage des Menschen genauso, wie ich sie analysiert habe. Und sie nennt auch genau diesen Grund. Sie kennt alle diese Widersprüche und sie beschreibt, wieso es zu diesen Widersprüchen gekommen ist. Und sie deckt auch das geheime Sehnsuchtsziel der Menschen auf. Und sie gibt eine Antwort, die den Menschen nicht nur versteht, sondern heilt. Also es ist ein Medikament. Und das ist dann für ihn Christus. Und insofern ist das Christentum für ihn die Antwort geworden. Und dann sagt er, ja klar, ich weiß, ich habe es mit Skeptikern zu tun, ich kenne die atheistischen Einwände, ich habe in den Salons darüber diskutiert. Und dann sagen die Leute, oh, jetzt kommen wir doch bitte nicht mit dem ganzen Kram. Das ist doch wieder die Vernunft. Und dann sagt er zwei Dinge. Erstens, Gott und Glauben lassen sich auf gar keine Weise definitiv beweisen. Es gibt genug Licht für die, die nichts anderes wollen als sehen. Es gibt genug Dunkelheit für die, die nichts anderes wollen als nicht sehen. Die Welt ist zwielichtig. Es gibt Indikatoren dafür, es gibt Indikatoren dagegen. Die Vernunft ist nicht in der Lage, dieses Zwielicht aufzulösen. Sie hat nicht die Fähigkeit, sozusagen diese Ambivalenz der Faktoren, die eine Rolle spielen, zu befreien in eine zwingende Antwort. Das übersteigt die Vernunft, diese wissenschaftliche Rationalität. Aber Wenn wir das nicht zwingend beantworten können, können wir sie aber als Beraterin des Herzens supportiv in Anspruch nehmen. Und da könnten wir sagen, wette doch. Wenn du dich schon entscheiden musst, ich will jetzt die Wette nicht formal logisch hier ausbreiten, aber sagen wir es mal mit Kinderworten. Wenn du schon die Möglichkeit hast und die Vernunft nicht blamiert wird dadurch, dass du wettest, weil die Vernunft nicht zuständig ist, eine definitive Antwort zu geben, so dass du eben wetten musst. Und Wetten sowieso jeden Tag stattfindet bei ihnen. Sie wetten jeden Tag. Wetten, also ich meine nicht, dass sie in das Wettbüro gehen, ne? Sondern sie wetten, dass die Sonne aufgeht oder sie wetten, dass sie einen guten Tag. Also wir leben in Wahrscheinlichkeiten. Ne? Wir haben nicht ein sicheres Gebiet in unserem Leben, sondern wir vertrauen ständig auf tausende von Dingen. Und das sagt er dann wette doch auf die beste Alternative. Wette doch darauf, dass Gott ist, nichts geht verloren für dich. Du kannst ein frohes Leben leben. Entscheide dich doch dafür. Und dann begründet er das sozusagen auf eine gute Weise und sagt, wette auf die beste Antwort und lädt dazu ein. Mehr will ich mal gerade nicht sagen, außer zum Schluss, wenn Sie die Pensée lesen, werden Sie eine erstaunliche Erfahrung machen. Wenn ich manchmal aus dem 16., 17. Jahrhundert was lese, denke ich mir, ach, schöne Gedanken, aber eine Sprache, die ist ganz weit weg. So sprechen wir nicht. Wenn Sie die Pensée lesen, machen Sie eine hochinteressante Erfahrung. Das sind ganz provokative Gedanken, Gedanken, über die man sich ärgern kann und auseinander. Aber es ist so, als ob jemand ganz frisch eben geschrieben hätte. Diese Fähigkeit, so zu schreiben, als wäre er ein Zeitgenosse, ist unfassbar. Davon müssen Sie sich selbst überzeugen. Ja? Es ist also, als wäre er da und würde jetzt lebendig in einer höchst frischen, eindrucksvollen, hochpräsenten Weise uns in einer modernen Sprache ansprechen. Also er hat eine Sprache gefunden, die veraltet nicht. Die Gedanken veralten nicht, die Sprache scheint mir veraltet auch nicht. Deswegen haben die Menschen ihn, auch wenn sie ihm inhaltlich nicht gefolgt sind, immer als einen Gesprächspartner geliebt. Und ich will mal zwei nennen. So komme ich zum Schluss. Camus hat über Pascal geschrieben, und er konnte natürlich in ganz vielem und im Grundsätzlichen ihm nicht folgen oder wollte nicht, hat er geschrieben, Pascal, der Größte von allen, gestern und heute. Und Nietzsche, der sich ja immer mit den großen Geistern über die Jahrhunderte hinweg auseinandersetzen wollte, sagte, das ist ja auch so ein halbfreches Wort, ne? Pascal, den ich beinahe liebe, er hat mich unendlich belehrt. Und damit Sie es noch mal spüren, dass es wert ist, sich mit ihm zu beschäftigen, ein Schlussgedanke von François-René de Chateaubriand, der war einmal anscheinend in so einem ganz ekstatischen Moment und hat dann so einen langen Thomas-Mann-Satz zu Pascal produziert, und den lese ich Ihnen vor, und dann haben Sie nochmal so ein Gefühl, ach, das ist der, über den wir jetzt gesprochen haben und zu dem Sie vielleicht gleich auch fragen möchten. Da war einmal ein Mensch, der als 12-Jähriger mit Hilfe von Stäben und Ringen die mathematische Wissenschaft neu begründete, der als 16-Jähriger die gelehrteste Abhandlung über die konischen Körper seit der Antike schrieb, der mit 19 Jahren eine Wissenschaft, die nur dem Verstand zugänglich war, maschinell erfassbar gemacht hat, der mit 23 die Phänomene des Luftgewichts aufzeigte und damit einen der größten Irrtümer der älteren Naturwissenschaft zerstörte, der in einem Alter, in dem die anderen Menschen kaum damit begonnen haben zu erwachen, bereits den ganzen Umkreis des menschlichen Wissens umschritten hatte, als er auch schon dessen Nichtigkeit erkannte und sich der Religion zuwandte, der von diesem Zeitpunkt an bis zu seinem 39. Lebensjahr trotz ständiger Schwächeanfälle und Schmerzen die Sprache Bossuets und Racines vollendete und für den vollkommensten Witz wie für die schärfste Kritik bleibende Muster schuf, der schließlich in den kurzen Atempausen, die ihm sein Leiden gönnte, zu seiner Zerstreuung eines der schwierigsten Probleme der Geometrie löste und Gedanken aufs Papier brachte, welche über Gott und die Menschen gleich viel aussagten. Dieses erschreckende Genie hieß Blaise Pascal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Sie hörten Hörenswertes. Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.